Pardon, wir sind immer noch dabei, den Podcast-Feed umzubauen. Wenn ihr auch in Zukunft unsere Sendungen hören wollt, stellt bitte sicher, dass ihr den richtigen Podcast-Feed für Erde und Umwelt abonniert habt. Details findet ihr auf erdeumwelt.fm. Willkommen bei Erde und Umwelt, dem Podcast der Helmholtz-Erdsystemforschung. Am Alfred-Wegener-Institut, dem Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, arbeitet Stefanie Arndt als Meereisphysikerin und leitet die Nachwuchsgruppe Snowflake. Und weil zum AVI auch das ein oder andere Schiff gehört, trifft man sie bisweilen auf See. Jetzt gerade zum Beispiel ist sie mit der Polarstern unterwegs. Hallo Stefanie.
Hallo.
Wo genau erreiche ich dich?
Du erreichst mich auf der Polarstern im nordwestlichen Weddellmeer. Also ja, südlich des Polarkreises in der Antarktis. Ja, ich bin umgeben von Eis. Ich kann davon allerdings leider gerade nicht allzu viel sehen, weil es ziemlich neblig ist. Aber ja, da bin ich gerade.
Wo genau ist das nordwestliche Weddellmeer? Ich habe bei Arktis und Antarktis immer so ein bisschen das Problem mit den Himmelsrichtungen, weil man ist ja praktisch, du bist ja schon im Süden. Also
genau.
Wo genau finde ich das auf der Karte?
Genau, also die Antarktis ist ja insgesamt natürlich in Richtung Süden, in Richtung Südpol. Und dann haben wir die Antarktis umgebend, das Südpolarmeer, zusammen mit dem sogenannten antarktischen Zirkumpolarstrom. Und dann haben wir auf der einen Seite Südamerika und auf der anderen Seite Südafrika. Wenn man davon jeweils weiter gen Süden geht, dann endet man ja ziemlich genau in der Antarktis und im Grunde genommen so quasi an den Grenzen des sogenannten Weddellmeeres, also der einem Sektor in der Antarktis. Und wenn wir jetzt auf der Seite Südamerikas bleiben und dann halt von Feuerland weiter in Richtung antarktische also von Feuerland weiter nach Süden gehen und dann enden wir an der antarktischen Halbinsel und dann quasi östlich der antarktischen Halbinsel ist das nordwestliche Weddellmeer.
Das ist doch auch ungefähr, wo die Neumayer-Station steht, oder?
Nee, die Neumayer-Station steht im Osten des Weddellmeers wiederum. Also ich bin im Nordwesten und die Neumayer-Station steht ziemlich genau am östlichen Eingang des Weddellmeers. Also quasi einmal auf der Gegenseite, wenn man von Kapstadt oder von Afrika runterkommt.
Was machst du da?
Ich bin hier, um das Meereis zu erforschen. Du hast ja gerade schon gesagt, ich bin Meereisphysikerin. Dementsprechend fühle ich mich hier natürlich, wenn der Ozean um mich herum nicht mehr blau ist, sondern weiß, ganz besonders wohl. Ja, und wir schauen uns hier an, wie geht's dem Meereis? Wie hat sich das Meereis verändert? Wie sieht das Meereis aus? Wie sieht der Schnee obendrauf aus? Wir haben hier Kollegen und Kolleginnen an Bord für die Atmosphärenforschung, viele Kolleginnen und Kollegen für die Biologie im Ozean und am Meeresboden. Wasser spielt für alle eine Rolle, ob in fester Form für mich oder in flüssiger Form für die Ozeanografie. Also ja, wir sind ein ganz bunt zusammengewürfeltes Team hier an Bord.
Wie viele Leute seid ihr?
Ungefähr 100 und davon sind ungefähr die Hälfte ist die Wissenschaft. Und ungefähr die Hälfte ist die Crew, also dafür, dass wir quasi die Menschen, die dafür sorgen, dass wir unsere Wissenschaft hier ja in so wunderbaren Bedingungen machen dürfen.
Also der Captain, der Maschinist und der Koch und so.
Genau, Koch finde ich ja ist der wichtigste an Bord. Finde ich ganz persönlich, sage ich ihm auch regelmäßig. Genau, aber alles, genau, was man hier so braucht, weil wir haben natürlich hier weder genau den Bäcker, wo wir hingehen können, noch haben wir den Arzt, wo wir hingehen können oder die Ärztin. Und dementsprechend sind genau diese Menschen mit uns hier vor Ort.
Wie ist denn das Essen an Bord? Jetzt wird es Boulevardesk hier. Wie ist denn so das Essen an Bord?
Sehr lecker. Ja, aber ich sage sonst immer, das ist relativ reichhaltig und so gute deutsche Küche von früher ein Stück weit. Also früher, wenn ich so an meine Kindheit vielleicht zurückdenke und was es so bei meinen Großeltern gab. Weil man natürlich nicht vergessen darf, wir sind wie gesagt diese 100 Leute. Und wir von der Wissenschaft essen natürlich dasselbe wie die Besatzung. Und die Besatzung arbeitet aber natürlich am Ende des Tages körperlich wesentlich schwerer als wir. Und dementsprechend kommt man da jetzt nicht mit zum Salatblatt weit. Genau, dementsprechend ist das gute, deftige Küche. Es gibt dreimal am Tag kann man was Warmes essen, wenn man möchte, weil wir hier natürlich auch im Schichtdienst arbeiten. Das heißt, auch für manche Menschen ist jetzt gerade auch quasi mitten am Tag, auch wenn es für mich gerade sehr früh morgens ist. Und genau, dementsprechend gibt es auch schon zum Frühstück was Warmes. Und ja, und sonst ist das Essen spielt in dem Sinne eine sehr zentrale Rolle, wie ich finde, weil der Tag schlicht und ergreifend durch die Mahlzeiten strukturiert wird. Weil es kann hier wirklich an Bord passieren, was will. Es können draußen 500 Pinguine vor der Tür stehen, aber trotzdem gibt es zu derselben Uhrzeit immer Frühstück, Mittag, Kaffee und Abendbrot.
Das passiert, dass da 500 Pinguine stehen auf einmal?
500 vielleicht nicht, aber es könnte schon mal durchaus welche natürlich vorm Schiff stehen, im Wasser, ums Schiff herumschwimmen. Genau, also Pinguine sind dieser Tage, ja, gern gesehene Gäste geworden.
Und was machen die dann? Die stehen da rum und gucken, was ihr da so veranstaltet.
Oder springen durchs Wasser oder, genau, oder stehen einfach nur rum und sind relativ unbeeindruckt von uns. Das kann auch passieren.
Du sagtest gerade, ihr arbeitet im Schichtdienst. Wie genau sieht deine Arbeit aus?
Also meine Arbeit sieht tatsächlich so aus. Wir haben auf dieser Reise ist der Schwerpunkt oder ist einer der Schwerpunkte tatsächlich die Meereisphysik. Was bedeutet, dass wir auch regelmäßig sogenannte Schiffszeit für die Meereisforschung haben. Bedeutet, dass auch für Meereisforschung das Schiff anhält und wir dann vom Schiff aus entweder mit der Gangway, also quasi mit dem Zugang vom Schiff aufs Eis gehen können.
Treppe runterlassen, so.
Quasi, genau. Oder der zweite Zugang, und das ist das, was ich eigentlich mehr gewohnt bin aus den letzten Reisen, ist tatsächlich der Helikopter. Wir haben ja auch zwei Helikopter an Bord mit dem entsprechenden Helikopterteam. Und dann fliegen die uns quasi auf eine ausgewählte Eisscholle. Und dann können wir dort unsere Forschung machen. Und Forschung machen heißt, dass wir halt wirklich das Meereis ja quasi auf links drehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also erstmal ganz klassisch, wie dick ist das Eis eigentlich? Wie dick ist der Schnee obendrauf? Wir nehmen Proben, also sprich sogenannte Eiskerne. Also einmal komplett durchs Eis durchgebohrt und diese Eiskerne werden dann analysiert. Wir schauen uns von der Meereisphysik an, wie ist das Eis gewachsen? Was gibt es für Kristallstrukturen? Also das ist das, was wir aus dem Eis ablesen können. Die Biologen und Biologinnen zusätzlich nehmen unfassbar viele Eiskerne für diverse Filtration, für hunderttausend verschiedene Parameter, die man aus biologisch und chemischer Sicht im Meereis bestimmen kann. Ich gucke mir selber obendrauf ganz genau den Schnee an, weil der Schnee tatsächlich mein eigenes Schwerpunktforschungsgebiet ist. Und das ist so quasi so das Klassische. Und zusätzlich haben wir noch einen Kollegen an Bord, der kommt aus der sogenannten Fernerkundung. Also wir können ja das Eis nicht nur lokal mit unseren eigenen Augen anschauen, sondern ja auch aus der Ferne mit Satelliten. Auch das ist ein ganz, ganz großer Teil unserer Forschung, dass diese Sachen, die wir mit den Satelliten sehen, wir noch nicht alle verstehen können und da noch, also noch ganz viel Grundlagenforschung notwendig ist. Und der Kollege hat sozusagen Geräte mitgebracht, die so auch zum Teil auf Satelliten verbaut sind, die dann hier vor Ort aufs Eis schauen und wo er dann zusätzlich mit den Daten, die wir auch erheben, dann genau diese Daten miteinander vergleichen kann und dann also ganz genau eigentlich sagen kann, was die Satelliten sehen, woraus man dann also von dem Lokalen fürs große Ganze lernen kann.
Was könnte das beispielsweise sein, dass die Satelliten sehen, dass ihr aber vor Ort überprüfen müsst, weil ihr es nicht versteht, was der Satellit auswirft?
Die Satelliten messen zum Beispiel ja quasi, sagen wir mal, Oberflächentemperaturen aus der Ferne. Und das ist aber, das hat ja meistens auch sehr, sehr grobe Auflösung. Also wir reden von vielleicht so zwischen 6 und 25 Kilometern, was so eine klassische Auflösung ist. Und es gibt mittlerweile auch wesentlich hochaufgelöstere. Aber das ist da, wo eine ganze Menge passiert. Und dann sieht man also in diesen Oberflächentemperaturen einfach verschiedene Strukturen. Das ist mal quasi wärmer, es ist mal kälter. Und das hat jetzt nichts mit der Lufttemperatur in dem Sinne zu tun, sondern wirklich mit der Oberfläche. Und dieses mal wärmer und mal kälter kann halt unterschiedlichste Gründe haben. Und jetzt kann man halt immer sicher, jetzt denken viele, naja, aber in der Arktis wird das ja auch alles gemacht und in der Arktis wissen wir doch schon viel, viel mehr. Und ja, das stimmt. Aber man kann das Wissen aus der Arktis tatsächlich nicht einfach in der Antarktis anwenden, weil die Oberflächeneigenschaften und insgesamt auch Meereis ist ein komplett anderes System in der Arktis als in der Antarktis. Auch wenn es am Ende auch weiß ist und auch wenn es am Ende halt auch der gefrorene Ozean ist, ist es trotzdem von der Physik dahinter was ganz anderes. Und dementsprechend, genau, müssen wir halt diese Sachen, die wir auch in der Arktis machen, hier quasi wiederholen, um auch hier aufs Neue davon zu lernen.
Habe ich dich gerade richtig verstanden? Die Arktis ist besser erforscht als die Antarktis?
Mhm, durchaus.
Wie kommt das?
Ja, die Antarktis ist natürlich ja wesentlich abgeschiedener. Also der Zugang in die Antarktis ist viel, viel aufwendiger. Ich meine, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wo ich mich gerade befinde. Und wir haben für diese Expedition sind wir in Punta Arenas gestartet, in Chile. Und wenn man in Punta Arenas startet und dann ja halt eben nach Süden fährt, hat man es nicht so weit in die Antarktis, aber man muss einmal zwischen Spitze von Südamerika und der Spitze der antarktischen Halbinsel ist die sogenannte Drake Passage. Das ist einer der, ja, der wildesten Ozeane oder Ozeanpassagen auf unserem Planeten. Das ist nicht ganz ohne. Und wenn man sonst zum Beispiel, ich fahre in der Regel oftmals aus Afrika los, also sprich Südafrika oder Namibia. Und dann ist man halt alleine von dort schon mal 10 Tage und mehr unterwegs, bis man überhaupt in der Antarktis angekommen ist. Das heißt, der Weg ist wesentlich weiter, wesentlich beschwerlicher und ist dementsprechend natürlich erst wesentlich später auch ja quasi in den Fokus gekommen. In der Arktis haben wir ja die Arktis-Anrainerstaaten, die auch einen, ja, und die unterschiedlichste Interessen auch haben, die Arktis zu erforschen. Das ist für die Lebensraum. Und hier unten, okay, für die Pinguine haben wir gerade drüber gesprochen, ist es relativ entscheidender Lebensraum. Aber für uns Menschen ist es ja nichts Natürliches, dass wir hier leben. Und dementsprechend hat es eine ganz andere Bedeutung. Und dementsprechend ist die Forschung hier, würde ich sagen, hinkt immer so ein bisschen der gefrorene Nordozean hinterher.
Was genau meinst du damit, wenn du sagst, in der Regel fahre ich aus Afrika? Bist du ständig auf dem Schiff? Hast du da irgendwie das Große losgezogen und darfst die ganze Zeit mit der Polarstern rumknattern?
Ja, also es ist in der Tat meine 11. Expedition auf Polarstern.
Wow.
Und ich glaube, oh, ich habe neulich nachgezählt, ich glaube, es ist 12. Mal insgesamt in der Antarktis. Ja, also ja, ich war ein paar Mal hier.
Wie kommt das, dass du so oft unterwegs bist? Gibt es nur wenige WissenschaftlerInnen, die tun, was du tust?
Ja.
Oder hast du einfach rausgefunden, wie man den Antrag formulieren muss, damit der Chef das Ding durchwinkt?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus viel. Vielleicht ist das auch ein Punkt. Nee, ich glaube, ich hatte auf der einen Seite das unglaubliche Glück, dass ich das erste Mal hier schon mitfahren durfte, als ich Bachelorstudentin war mit 22. Und da hatte ich natürlich, da habe ich keinen Forschungsantrag geschrieben und nichts, sondern da habe ich dem damaligen Koordinator der Polarstern geschrieben: Lieber Koordinator, ich bin Steffi und ich studiere Meteorologie und ich möchte gerne Polarstern fahren und zwar in die Antarktis. Und dann hat er mir damals geantwortet: Steffi, das ist super, aber du bist noch ein bisschen jung, melde dich doch nächstes Jahr wieder. Und das habe ich gemacht und dann durfte ich mitfahren.
Und wow.
Das war also einfach nur Beharrlichkeit. Und ja, und danach, ich hatte, glaube ich, viel Glück, dass es halt irgendwie immer wieder gepasst hat und ich hatte da Lust drauf. Also man muss auch ganz klar sagen, das klingt jetzt hier immer alles super und ganz romantisch und alle wollen aufs Schiff, aber trotzdem ist es natürlich nicht nur dieses alles ist toll, sondern ne, man lässt seine Familie zurück über Wochen, man verpasst zu Hause viel und das merken dann immer wieder auch viele, dass das nicht für sie ist. Also dass sie dann halt einmal herkommen und sagen, das ist ja super, aber ich komme damit nicht klar oder man wird super seekrank oder, oder. Und ich hatte immer das große Glück, dass mich meine Familie unfassbar unterstützt hat, dass ich nicht seekrank werde und dass ich hier einfach unfassbar gerne mache, das, was ich hier machen darf. Und ja, und dann hatte ich natürlich dann auch, habe ich meine Forschung so ausgerichtet oder mein Forschungsschwerpunkt hat sich dann in eine Richtung entwickelt, wo auch Feldmessungen einfach essentiell sind. Und ja, und dementsprechend habe ich diese Möglichkeit immer wieder genutzt, hier mitzufahren. Und so ist das halt gekommen. Aber ja, in der Tat ist die Zahl, die ich an Expeditionen habe, dafür bin ich eigentlich noch zu jung. Das können wir schon so zusammenfassen.
Du sagst, Feldmessungen sind essentiell. Das heißt, man könnte das auch nicht irgendwie automatisieren. Weil wenn immer wieder das Gleiche überprüft werden muss, wäre es doch eigentlich schlau, würde ich da irgendwelche magischen Roboter hinstellen, die alle Daten nehmen und die einfach übermitteln. Warum musst du da vor Ort sein?
Das machen wir zum Teil tatsächlich. Also wir haben sogenannte autonome Messsysteme, die haben wir. Die stellen wir aufs Eis und die messen zum Beispiel Schneeakkumulation, die messen zum Beispiel Eisdicke und senden das dann per Satellit alle Stunde nach Hause und driften halt mit dem Meereis mit. Das passiert, aber auch da fehlen am Ende des Tages ganz viele Validierungsdaten. Also auch da, die autonomen Messsysteme messen Dinge und wir verstehen aber trotzdem, auch wenn sie die Daten nach Hause schicken, passieren Dinge an Stellen, die man nicht so autonom bisher beschreiben kann und die man eben auch nicht, um wieder den Bogen zu schlagen, was ich vorher sagte, eben auch nicht aus Satellitendaten sehen kann. Und ein Beispiel dafür aus meiner eigenen konkreten Forschung ist zum Beispiel, was passiert an der Grenzfläche zwischen Schnee und Eis? Und jetzt kann man sich also denken, so mein Gott, das ist doch total egal, was da passiert, weil das eine ist Schnee und das andere ist Eis und damit ist doch okay. Aber genau so funktioniert es eben nicht. weil vor allem hier in der Antarktis, und das ist halt ein Riesenunterschied zur Arktis als ein Beispiel, passiert genau an dieser Grenzfläche unfassbar viel, weil sich ein Großteil des Schnees, der hier auf dem Meereis ist, wird in Meereis über das Jahr umgewandelt. Aufgrund
also
unterschiedlicher
durch Kompression dann oder?
Nee, nicht durch Kompression. Das ist ja das, was auf Landeis passiert, also auf dem antarktischen Kontinent und auf Grönland, sondern eher dadurch, dass, also wenn wir uns das vorstellen, wir haben ja immer bei Eisbergen, dass man so sagt, ein Zehntel guckt oben raus und 9 Zehntel sind unter der Wasserlinie. Dasselbe stimmt für mein Meereis, so grob über den Daumen gepeilt auch. Aber dieses Verhältnis verschiebt sich in dem Moment, wenn mein Schnee oben drauf kommt aufs Meereis. Und wenn jetzt der Schnee zu schwer wird, drückt er das Meereis nach unten, unters Wasser, sodass dann quasi diese Meereisoberseite, wo dann noch Schnee oben drauf ist, aber trotzdem die Meereisoberseite quasi den Schnee weggedacht, würde dann unter die Wasserlinie fallen. Das heißt, es kann dann Meerwasser aufs Meereis rauflaufen. Und dieses Meerwasser läuft ja dann halt in den Schnee. Der Schnee wird dann also mit Meerwasser getränkt und dieser Slush, dieser Matsch, wieder gefriert. Und das ist ein Prozess, wie das Meereis von oben wächst auf Kosten des Schnees. Oder ein anderes Beispiel ist, dass im Sommer der Schnee hier in der Antarktis schmilzt eben in der Regel nicht komplett weg, sondern es bleibt immer was übrig. Und dieser Schnee wird dann aber trotzdem im Sommer warm und taut an. Und dieses Tauwasser, dieses interne Wasser im Schnee perkuliert, also läuft nach unten in der Schneesäule und sammelt sich auch an der Schneeisgrenzfläche und wieder gefriert dort. Das heißt, es ist ein weiterer Prozess, wie wieder mein Meereis von oben wächst, aber diesmal halt nicht durch salziges Wasser, sondern durch den süßen, also durch das ja salzlosen Schnee, der wieder gefriert, der schmilzt und wieder gefriert. Und all diese Prozesse spielen eine ungemein wichtige Rolle für die Meereismassenbilanz und für die Meereisenergiebilanz. Also wie viel Eis ist da und wie viel Solarstrahlung kann durch das Eis in den oberen Ozean gehen, wie viel wird zurückreflektiert und so weiter. Aber diese Prozesse können wir tatsächlich aus Satellitendaten schwer bis gar nicht beobachten, im Detail. Und auch aus meinen autonomen Messsystemen können wir davon Teile sehen, aber halt nicht das gesamte Geheimnis. Und das ist einer der Gründe, warum ich hierher fahre. Oder genauso auch interne Schneeeigenschaften. Ich hatte vorhin von den Oberflächentemperaturen gesprochen, die wir aus dem Weltall sehen. Genau diese Schwankungen dort drin werden dadurch verursacht, dass wir unterschiedliche Schneekristalle sehen, dass sich der Schnee verändert. Und das sind Sachen, die können wir erahnen aus den Satellitendaten, aber wir sehen sie nicht im Detail, wenn wir nicht selber hier vor Ort wären.
Müsst ihr dann jedes Mal nachgucken, wenn interessante Daten aus dem Satelliten rausfallen? Oder ist das, also hast du dann einmal verstanden, okay, wenn der Satellit X anzeigt, dann überprüfe ich das einmal und kann das dann zuordnen und muss danach nie wieder neu nachgucken? Oder musst du ständig nachgucken, ob der Satellit jetzt das Richtige gesagt hat?
Nee, müsste ich an sich nicht, aber ich kann ja nicht immer überall sein. Das ist natürlich das Problem. Stimmt. Der Satellit misst ja quasi 365 Tage im Jahr überall. Und ich bin jetzt halt 10 Wochen auf diesem Schiff an einem sehr kleinen, in einem verhältnismäßig kleinen Gebiet. Und dementsprechend kann ich das dann also für diesen Moment beschreiben. Aber wie gesagt, ich bin halt nicht immer da. Und das ist natürlich dann die große Krux.
Du sagtest eben, wenn man das gesamte Geheimnis dessen, was an der Grenzfläche zwischen Eis und Schnee, wenn man das ergründen will, was ist denn das gesamte Geheimnis? Was passiert denn da?
Es sind genau diese Prozesse, von denen ich gerade gesprochen habe. Und genau diese Eigenschaften bestimmen am Ende zum Beispiel den gesamten Energiehaushalt. Der Energiehaushalt spielt eine super wichtige Rolle, weil der auf der einen Seite bestimmt, also oder die Oberflächeneigenschaften und damit der Schnee in dem Fall, bestimmt ganz klar, wie viel Energie kann eigentlich in den oberen Ozean gehen. Und diese Energie ist auf der einen Seite wichtig, um zu verstehen, okay, wie viel Energie ist da, um dann zum Beispiel auch das Meereis von unten zu schmelzen. Aber Meereisforschung ist ja nicht nur für die Meereisphysik gut und für mich und für meine Kollegen und Kolleginnen, sondern sie spielt eine unfassbar wichtige Rolle für das gesamte gekoppelte Klimasystem und vor allem auch das gekoppelte Ökosystem. Sprich, wir haben ja unsere Meereissäule und in dem Meereis drin lebt tatsächlich auch ganz viel Biologie. Und dann aber natürlich auch darunter. Und für diese Biologie ist es auch wichtig zu verstehen. Also diese Energie ist wichtig, um für die zu leben. Und für die Forschung ist es wichtig zu verstehen, wie viel Energie ist denn da und wovon leben die eigentlich und wie leben die. Und genauso auch dieses, was an Energie dort reingeht, entscheidet auch ja, also wie viel Energie wird in den Ozean insgesamt transportiert, um den auch potenziell zu erwärmen. Und gleichzeitig gibt aber dann die Oberflächenfarbe des Meereises, also sprich der Schnee oder wie auch immer der Schnee gerade aussieht, entscheidet darüber, wie viel Energie bleibt insgesamt in den Polarregionen quasi vor Ort und wie viel wird wieder zurückreflektiert. Der sogenannte Eis-Albedo-Effekt, also der quasi dafür sorgt, dass immer mehr Energie wieder in den Polarregionen zurückreflektiert wird, als im System bleibt und es dadurch also schön kalt bleibt. Und wenn jetzt also das Meereis weniger wird oder der Schnee doch wegschmilzt und damit die Meereisoberfläche dunkler wird, bedeutet das also, dass mehr Energie vor Ort bleibt und es damit in den Polarregionen wärmer wird. Das ist ja der Effekt, den wir im Grunde genommen in der Arktis als sehr, sehr verstärkt über die vergangenen Jahrzehnte beobachtet haben. Dass also immer die Meereisfläche ist kleiner geworden, dadurch bleibt mehr Energie da. Dadurch wird die Meereisfläche noch kleiner, weil noch mehr Energie da ist, um Meereis zu schmelzen. Das Ganze verstärkt sich immer mehr. Und genau um diese Prozesse geht es, die besser zu verstehen.
Wenn du sagst, wie der Schnee aussieht, wie sieht denn der, also das ist doch Schnee. Also das ist dieses weiße Zeug, was gelegentlich vom Himmel fällt. Wie sieht Schnee für dich aus, wenn du ihn dir anguckst?
Genau, er ist natürlich auf den ersten Blick, gebe ich dir total recht, ist er erstmal weiß, aber Detail ist das auch noch, aber er hat ganz unterschiedliche Facetten. Und genau dafür nehme ich den Schnee in der Tat ja wortwörtlich unter die Lupe. Sprich, ich gucke mir unterschiedliche Schichtungen im Schnee an und dann für jede Schicht die unterschiedlichen Kristallstrukturen. Also ich nehme wirklich eine Lupe und gehe dann Schicht für Schicht, nehme ich mir einzelne Kristalle raus und charakterisiere die. Wie sehen sie aus? Wie groß sind sie? Wie kompakt sind sie? Ja, wie warm? Also wie ist das Temperaturprofil? Wie fest, wie kompakt, wie feucht ist der Schnee? Und all diese Eigenschaften beschreiben dann also die insgesamte Schneeauflage. Und das kann tatsächlich sehr divers sein.
Entschuldigung, du fährst mit einem Trillionen teuren Schiff in die Antarktis und dann packst du eine Lupe aus?
Ja, das ist halt, das ist noch richtige Hands-on-Wissenschaft.
Ist das, machst du dann auch so richtig so Schneetaxonomie? Also zeichnest dann auch so Kristalle nach und sowas, um
nee,
das irgendwie zu dokumentieren?
Ich kann nicht so gut malen. Also im Grunde genommen mache ich es schon, nur dass ich es nicht male, sondern es gibt quasi eine Schneebibel. Also es gibt verschiedenste beschriebene Schneekristalle oder es gibt also gewisse Schneekristalle, ich nenne sie mal Familien oder Gruppen. Und die sehen halt dann, also die findet man quasi immer wieder und genau um die geht es, die zu beschreiben. Und das sehe ich mittlerweile mit einem Blick und dann gibt es dazu, schreibe ich dafür quasi nur wirre Zahlen und Buchstaben auf, die das sozusagen beschreiben.
Du machst Schneebuchhaltung.
Quasi. So hat es doch keiner genannt, aber finde ich schön.
Wenn du dann mit dem Hubschrauber auf, wie du es nanntest, eine ausgewählte Eisscholle geflogen bist, wie wählst du die Eisscholle aus? Woher weißt du, wo du hin willst oder musst?
Ich versuche, dass ich Eisschollen auswähle, die charakteristisch für diese Region sind. Also wir sind ja von sehr, sehr unterschiedlichen Eisschollen natürlich umgeben. Und dann gibt es halt verschiedene, wie soll ich das beschreiben, also unterschiedliche Eisschollen, die aus unterschiedlichen Regionen kommen. Und dann gibt es sehr dominierende Eistypen und weniger dominierende Eistypen. Und wir versuchen natürlich irgendwie am Ende, dass wir irgendwie alles beschreiben. Aber man versucht immer eine Eisscholle so auszusuchen, dass ich jetzt nicht was besonders Kleines oder was besonders Großes nehme, sondern dass ich halt irgendwie so ein Mittelding nehme, was das ist, was wie eigentlich meine insgesamte Umgebung aussieht. Weil wir natürlich immer das Problem haben. Ich meine, wir haben hier mehrere Millionen Quadratkilometer Meereis und ich beprobe am Ende eine einzelne Eisscholle. Und diese Eisscholle hat irgendwie einen Durchmesser von, weiß ich nicht, zwischen 300 Metern und 5 Kilometern, sagen wir mal. Und dann fragt man sich natürlich, und das ist eine berechtigte Frage immer wieder, oder wenn man kritisch diskutiert mit Kollegen und Kolleginnen, die auf größeren Skalen arbeiten, und dann sagen die, okay, wie repräsentativ kann dann jetzt halt diese eine Messung wirklich sein? Ne? Also du hast jetzt, genau wie du auch gerade sagst, ey, kommst halt mit der verdammten Lupe her und dann komme ich also hier wieder und habe dann irgendwie am Ende 5 Messpunkte. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, also ich meine, was soll das eigentlich?
Sagen Sie mal, Arndt, was machen Sie den ganzen Tag?
Ja. Genau. Und genau darum geht's aber, dass man dann also darüber versucht, quasi charakteristische Eisschollen auszuwählen. Und das können wir dann am Ende darüber abgleichen, dass ich habe dich um eine Messung betrogen bisher, die wir auch noch machen. Und das ist die Eisdickenmessung aus dem Helikopter. Also wir haben ein geschlepptes System, was wir unter den Helikopter hängen. Und damit können wir dann Eisdicken über dieses geschleppte System auf einem wesentlich größeren Radius rings ums Schiff bestimmen und können damit eine wesentlich größere Fläche abbilden. Und wenn wir dann im Idealfall feststellen, dass diese Eisdicke, die wir dort im Mittel oder die modale Eisdicke viel mehr, die wir dort bestimmen mit diesem System, wenn das ungefähr mit dem hinhaut, was ich beprobt habe auf meiner einzelnen Scholle, dann kann ich zumindest, da habe ich damit quasi nochmal den Gegencheck, dass das, was ich auf meiner einzelnen Eisscholle mir angeguckt habe, wirklich repräsentativ ist für das größere Gebiet.
Diese dicke Messung vom Hubschrauber aus, was ist das für ein Gerät?
Das passiert über Elektromagnetik. Bedeutet, dass am Ende des Tages das Gerät eigentlich, also auf der einen Seite, also es werden also ich glaube, wir gehen nicht ins Detail, sondern ich glaube, ich erkläre es in der Regel so, wir suchen mit dem Gerät das nächste leitfähige Medium. Und das nächste leitfähige Medium ist der Ozean, weil wenn sich Meereis bildet, wird der Großteil des Salzes ausgeschieden und bleibt nicht in der Eisstruktur vorhanden. Als Zahlenbeispiel, der Ozean hat ungefähr einen Salzgehalt von 34-35 PSU. Und mein Meereis hat einen
PSU?
Ungefähr einen, also das ist die Salinität, sage ich mal.
Salinität. Mhm.
Und die, also 34-35, und mein Meereis hat irgendwas zwischen 2 und 5. Es ist also verhältnismäßig süß im Vergleich zum Ozean. Das heißt, das ist dann sozusagen, wenn diese Sonde das erste leitfähige Medium sucht, das ist der Ozean direkt an der Meereisunterseite. Das heißt, dann weiß ich, wo ist meine Meereisunterseite. Und dann hat das Gerät zusätzlich noch einen Laser. Und von dem Laser kriege ich dann sozusagen das erste, was halt oben drauf ist, also sprich die Meereisoberseite. Und dann also aus Meeresunterseite und Meeresoberseite kriege ich dann also die insgesamte Meereisdicke.
So, und dann bist du rausgeflogen mit dem Hubschrauber, der wirft dich da irgendwie ab und dann stehst du da in so einem orangen Raumanzugartigen. Ist das, wie kalt ist das eigentlich da bei euch?
War, also die letzten Tage war es, glaube ich, wärmer als bei euch. Also wir hatten jetzt hier mal so Temperaturen um den Gefrierpunkt. Jetzt heute ist es, glaube ich, sind es gerade, ich kann mal direkt gucken, aber ich glaube, es waren jetzt gestern, waren es -7 Grad. Genau, also das ist gar nicht so kalt. Okay, aktuell sind es -9. Und wir kommen jetzt halt langsam, ich meine, wir sind halt gerade im Hochsommer hier und wir kommen jetzt dann halt langsam in den Herbst über den weiteren Verlauf der Reise. Das heißt, also ich erwarte schon, also oder wir könnten hier schon noch die Temperaturen von so -20, glaube ich, könnten wir schon noch knacken, je nach Windrichtung. Aber also es ist halt aktuell ganz klar, wenn es zu warm ist, haben wir Nordwind. Also klingt jetzt komisch, aber wir sind auf der Südhemisphäre, also ja. Und wenn wir Südwind haben, also vom antarktischen Kontinent kommt, das ist dann, wenn die kalte Luft kommt und dann ist es halt, wenn es auch schon mal richtig knackig werden kann.
Hält man das gut aus?
Also ich kann das gut ab, erstaunlicherweise. Es ist jetzt nicht so, dass ich im Gefrierschrank zu Hause groß geworden bin, aber aber man muss natürlich sich und seinen Körper gut kennen. Man muss wissen, was braucht man. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich mag sehr das Schichtenkonzept. Also, dass ich einfach unterschiedlichste Schichten habe, die ich zusätzlich anziehen kann oder ausziehen kann. Und ich weiß, dass meine Schwachstellen meine Finger sind, weil ich halt auch durch meine Forschung halt oftmals ja leider nur dünne Handschuhe anziehen kann, weswegen meine Finger so ein bisschen auch schon in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das heißt, da habe ich dann zum Beispiel immer dünne Handschuhe und dann das Ganze dann in dicken Fäustlingen. Und in den Fäustlingen packe ich mir dann ganz gerne, wenn es kälter wird, auch noch so Wärmepads, dass ich dann zwischendurch mir schön die Finger auch wieder aufwärmen kann.
Habt ihr da eigentlich so spezielle Spezialkleidung oder ist das das Zeug, was ich mir auch für viel Geld im Outdoor-Laden kaufen kann?
Wir haben auf der einen Seite die Überlebensanzüge, von denen du gerade schon sprachst, das Orangene, wenn wir aus dem Helikopter aussteigen. Das ist aber eigentlich tatsächlich nur fürs Fliegen oder wenn wir am Eisrand arbeiten. Und sonst kriegen wir aber, also und das ist auch was, das kriegen wir gestellt natürlich hier vom Schiff oder zu Hause vom Bekleidungslager, was wir in Bremerhaven haben. Und in diesem Bekleidungslager, dort werden wir tatsächlich auch von Kopf bis Fuß ausgestattet, von der Wollunterwäsche über verschiedene Schichten halt bis zum dicken roten Overall, der, glaube ich, relativ charakteristisch ist für unsere Polararbeiten vom Alfred-Wegener-Institut. Das ist alles, was wir quasi von zu Hause bekommen. Also so gesehen, ja, es ist schon eine spezielle Kleidung, die halt viel gegen Wind ist und gleichzeitig aber halt auch warm hält.
Überlebensanzug klingt spektakulär. Was macht das Ding?
Es sorgt dafür, dass ich, wenn ich ins Wasser falle, aus welchem Grund auch immer, nicht direkt untergehe wie so ein nasser Sack, sondern halt noch quasi an der Oberfläche bleibe, bis mir im Idealfall jemand helfen kann.
Das Wasser ist wie kalt?
Minus 1,8 Grad.
Da überlebt man nicht lange, wenn man da reinfällt, ne?
Nee, genau. Deswegen ist so ein Überlebensanzug spielt eine relativ wichtige Rolle. Genau, aber deswegen, aber es ist normalerweise, wenn wir auf dem Eis so arbeiten, ist das Arbeiten mehr als sicher. Da gibt es gar keine Bedenken. Es gibt aber halt dann genau auf der einen Seite Kollegen und Kolleginnen, die am Eisrand einfach arbeiten, weil die dort Proben nehmen. Die sind dann natürlich, also haben dann eben genau diese Überlebensanzüge an. Oder wie gesagt, dann, wenn wir Helikopter fliegen. Und auch diese roten Anzüge, die wir anhaben, haben viele von uns haben hier Anzüge, die haben auch so leichten Auftrieb, dass man halt dann auch zumindest, also das sieht aus wie ein ganz normaler Schneeanzug im Grunde genommen, aber der hat ganz leichten Auftrieb, dass eben, wenn man ins Wasser fällt, man nicht direkt untergeht, sondern man eben an der Oberfläche bleibt.
Jetzt bist du auf deiner Eisscholle und nimmst deine Proben. Wie sehen deine Proben aus? Du sagtest eben nur, und ich komme nur so mit 5 Messpunkten zurück. Was genau machst du da auf der Eisscholle? Nimmst du ein Schäufelchen, Schnee in ein Döschen, dann guckst du mit der Lupe drauf und dann gehst du wieder nach Hause?
Quasi.
Das ist mir zu unspektakulär.
Nee, ich setze sogar noch einen drauf. Ja, ich habe Schäufelchen und ich habe so Förmchen. Das sieht halt wirklich aus wie früher in einer Sandkiste. Das sind so Förmchen, also das ist eine metrische Form, aber durchaus für mich. Also die hat ein bestimmtes Volumen und dieses Förmchen drücke ich quasi in den Schnee. Es wird mit Schnee gefüllt und dann messe ich davon zum Beispiel das Gewicht. Und dann habe ich, weil ich halt dieses definierte Volumen habe und ich habe ein gemessenes Gewicht und daraus kann ich dann also die Dichte bestimmen vom Schnee. Und dann fülle ich genau das in Tütchen und nehme das mit nach Hause. Das stimmt schon. Das ist das eine. Und dann auf der anderen Seite haben wir dann also Eiskernbohrer dabei, mit denen wir dann also Proben aus dem Eis rausbohren, die wir dann auch als ganze Eiskerne mitnehmen und dann hier an Bord noch weiter analysieren, weil selbstverständlich, weil es draußen mir noch nicht kalt genug ist, haben wir hier an Bord auch noch einen minus 20 Grad Eislaborcontainer dabei, wo wir dann die Eiskristalle uns im selben Stile angucken, wie ich auf der Eisscholle die Schneekristalle, weil die Schneekristalle kann man sich ja vorstellen, verändern sich relativ schnell in dem Moment, wenn ich sie nehme, vor allem aktuell in diesen sehr warmen Temperaturen. Das heißt, da gucke ich wirklich, also meine Lupe setze ich wirklich direkt auf der Eisscholle an. Das Eis aber wiederum, da kann man sich die Kristallstrukturen jetzt im Feld selber nicht so gut anschauen. Dafür haben wir halt hier an Bord dann den Eislaborcontainer, wo Eiskerne aufgeschnitten werden, dann dünne Scheiben rausgeschnitten werden und wir uns dann unter polarisiertem Licht dann halt wirklich die Eiskristallstrukturen auch angucken können, wie ich es dann auch im Schnee tue.
Wie tief bohrt ihr ins Eis?
Bis zum Ende. Also das Eis hat hier eine Dicke, es war jetzt sehr unterschiedlich, zwischen, sagen wir mal, 1,20 Meter und 2,20 Meter ungefähr. Und das heißt, das wird komplett einmal durchbohrt.
Ist das ein dick genügender, sind die Eiskerne dann dick genug, um auch in die Klimavergangenheit zu gucken?
Nee, das wird mit den Eiskernen gemacht, die auf dem Land gezogen werden. Weil mein Meereis hat nur eine Lebensdauer. Also ja, ich gucke damit in die Vergangenheit, aber nicht in die Klimavergangenheit, sondern eher so in die letzten 1-2 Jahre, weil viel älter wird mein Eis nicht. Weil mein Meereis bildet sich, driftet dann ja einmal durchs Weddellmeer, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, oder dann halt in anderen Driftsystemen in der Antarktis. Und wird ja dann immer wieder irgendwie nach Norden transportiert, wo es dann also wegschmilzt. Und das ist also ein ganz normaler Zyklus. Und genau, und dementsprechend sind die Meereiskerne keine Klimaarchivkerne im klassischen Sinne, sondern diese Klimaarchivkerne sind die Eiskerne, die auf dem antarktischen Kontinent oder auf dem grönländischen, also oder auf Grönland, also aus dem Eispanzer auf Grönland gewonnen werden.
Das heißt, ihr bewahrt eure Bohrkerne dann auch nicht auf, ihr mikroskopiert, was sich mikroskopieren lässt und dann werft ihr die Dinger wieder über Bord?
Die werden aufgeschmolzen und die Biologen filtrieren das Eiskernwasser und schauen also, was ist da an Biomasse drin, was laufen da für chemische Prozesse ab. Wir schmelzen auch unsere Eiskerne auf, um Salzgehalt zu bestimmen, also wie salzig ist es wirklich. Und auch für weitere physikalische Parameter, die aber nicht hier an Bord gemessen werden können, sondern in einem Labor in Potsdam. Und es passiert trotzdem nicht selten, dass wir auch durchaus dann auch nochmal mehr Eiskerne mit nach Hause nehmen als sogenannte Archivkerne, Wenn mir also irgendwann später nochmal was einfällt, was ich schon immer mal machen wollte, aber jetzt vor Ort nicht gemacht habe, dass ich dann quasi noch einen Eiskern habe, den ich mit all diesen anderen Parametern bestimmt habe und wo ich dann also noch zusätzliche Analysen machen könnte.
Was könnte das sein, was dir spontan einfällt, was du jetzt auf dem Schiff nicht gemacht hast?
Genau, mir fällt halt gerade nichts ein, deswegen mache ich es ja gerade nicht. Aber es gibt in der Regel, also es ist oftmals tatsächlich eher so in der Biologie, dass dann Sachen noch gemacht werden. Oder wir haben so Computertomographen, die dann also auch Eiskerne nochmal aus ganz anderer Perspektive quasi betrachten könnten, was jetzt aber aktuell für meine Forschung keine Rolle spielt. Deswegen haben wir aber in Bremerhaven so riesen Eiskernarchive, wo eben die Eiskerne von Land sitzen, also diese Klimaarchivkerne, von denen du gerade sprachst, aber auch tatsächlich von uns einfach, ja, so Wiederholungskerne, aus denen dann sozusagen solche Sachen noch gemacht werden können.
Und die Schneetütchen, was machst du mit denen?
Die haben ein anderes Schicksal.
Schneeball einfrieren ist gerade
so. Ja, ist auch eine schöne Idee. Aber nee, genau, das wird auch tatsächlich direkt aufgeschmolzen. Und auch diese Proben werden vermesse ich auf der einen Seite auch für Salz und auf der anderen Seite wird auch das abgefüllt, dann für noch diese physikalischen Analysen in dem Labor in Potsdam. Und dann da geht es quasi nur noch in Flüssigform hin als Wasser, wird da vermessen und dann weggekippt.
Die Expedition, auf der du gerade bist, die nennt sich Summer Weddell Sea Outflow Study. Was genau ist die Fragestellung dahinter? Was wollt ihr konkret was rausfinden oder geht es nur darum, Satellitendaten zu überprüfen?
Nee, es geht ganz konkret darum, zu verstehen, wie sich das Meereis verändert. Wir waren in der Region, ich selber nicht, aber schon seit Jahrzehnten. Also hier waren auch schon Kolleginnen und Kollegen an Bord, hier, als ich noch zur Schule ging. Und das heißt, wir haben Daten aus den vergangenen Jahrzehnten und versuchen also auf der einen Seite zu sehen, was sehen wir an Veränderungen? Sehen wir, dass das Meereis dünner wird? Sehen wir, dass das Meereis dicker wird? Wie steht es um den Schnee? Wie steht es um all diese Eigenschaften, die wir im Schnee und im Eis ableiten? Und auf der anderen Seite ist relativ dominant, ja jetzt in den vergangenen 10 Jahren mittlerweile gewesen, dass wir auch in der Antarktis eine Abnahme in der Meereisausdehnung gesehen haben. Sprich, bis vor 10 Jahren haben wir eigentlich immer gesagt, in der Arktis haben wir diese sehr, sehr starke Meereisabnahme. Wir haben ungefähr die Hälfte des sommerlichen Meereises verloren im Vergleich zu vor 40 Jahren. Und in der Antarktis war es aber immer eine leichte Zunahme. Und dann, wenn man jetzt aber zurückblickt, sieht man, dass vor 10 Jahren hat sich das verändert. Dann gab es so einen Sprung nach unten. Und wir waren dann sowohl im Sommer als dann vor allem in den vergangenen wenigen Jahren, auch im Winter, weit unter dem normalen Mittelwert. Und die große Frage ist, warum ist das so? Und ja, vor allem auch das Weddellmeer hat
warum
genau...
warum ist das so?
Genau, genau. Und vor allem das Weddellmeer, in dem wir forschen, hat auch diese Veränderung sehr, sehr stark gezeigt. Und wir wissen es nicht. Und genau das ist der Punkt oder eine der großen Fragestellungen, dass wir dann also sagen, okay, wir haben also diese Daten aus den 90ern, aus den 2000ern, aus den 2010ern. Wir wissen also, wie es war und was sagen uns jetzt unsere Meereiseigenschaften, weil wir sprechen ja also diese Veränderungen, die wir beobachten wir im Süden im Wesentlichen in der Ausdehnung, also in der Fläche, die mit Meereis bedeckt ist. Das heißt aber ja nicht unbedingt, dass man das eben auch in der Dicke sich widerspiegelt. Die Vermutung liegt nahe, weil kleinere Fläche bedeutet mehr Fläche für Wärme, die in den Ozean gehen kann und damit mehr Wärme und Energie da, um das Meereis zu schmelzen und auch dünner zu machen. Aber bisher, und ich war ja im vergangenen Jahr auch auf Polarstern hier unten in der Antarktis, allerdings auf der anderen, also ich bin jetzt ja wie gesagt im nordwestlichen Weddellmeer und ich war letztes Jahr im südöstlichen Weddellmeer, also auf der Neumayer-Seite. Und da haben wir tatsächlich keine sehr starken Veränderungen gesehen, was die Dicke und die Eigenschaften angeht. Und genau, deswegen ist es jetzt hier einmal mehr auch so eine Art Bestandsaufnahme, dass wir also sagen, okay, wie sieht es jetzt hier aus? Was sehen wir an Veränderungen oder auch nicht?
Wenn niemand weiß, wie es zu dieser Flächenveränderung kommt, gibt es wenigstens irgendwelche Spekulationen, was da los ist, was da gerade passiert?
Total. Also es gibt ganz, ganz viele Spekulationen. Eine große Komponente spielt dabei der Ozean. Dass wir einfach insgesamt unsere Weltozeane, ob wir wollen oder nicht, werden wärmer. Und davon bleibt auch die Antarktis nicht verschont. Das bedeutet, dass auch hier das Wasser marginal wärmer wird. Das bedeutet, dass wir eine Veränderung in der Schichtung auch bekommen im Ozean. gleichzeitig schmelzen, auch hier schmilzt der antarktische Kontinent ab. Das heißt, wir kriegen noch mehr Frischwasser, also frisches, nicht salziges Wasser in den Ozean. Was also auch dann für diese Schichtung und für Durchmischung im Ozean eine Rolle spielt. Und da ist dann also eine Vermutung, dass einfach, ja, durch diese veränderte Schichtung mehr warmes Wasser nach oben transportiert wird und tatsächlich einfach das Meereis abschmilzt. Auf der anderen Seite spielt auch die Atmosphäre natürlich eine große Rolle. Bedeutet, dass vor allem in der Antarktis, in der Meereisausdehnung, spielen Winde eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das heißt, die Winde tragen das Meereis immer wieder schieben das Meereis vom antarktischen Kontinent weg. Was dann also zur Folge hat, ne, und um den antarktischen Kontinent hatten wir vorhin schon, ist ja irgendwie das superweite Südpolarmeer. Das heißt, da ist ganz, ganz viel Platz. Das heißt, damit schieben also diese Winde das nach Norden. Und wenn sich jetzt aber Zirkulationsmuster auch in der Atmosphäre verändern, hätte das zur Folge, dass eben das Meereis potenziell nicht mehr so weit nach Norden getragen wird, sondern vielleicht eher zurückgedrängt wird in Richtung Kontinent oder. Und das sind halt also diese...
Aber wenn es zurückgedrängt würde, würde es sich doch weiter ausdehnen, oder nicht? Also okay, ich bilde mir jetzt ein, also da bricht so eine Scholle ab und die schwimmt so ein bisschen raus und dann kommt sie aber, bläst der Wind sie wieder zurück und dann dockt die halt wieder an das alte Eis an.
Ja, aber gleichzeitig, ganz so funktioniert es nicht, sondern es ist dann halt eher, dass das Gesamte ist, es ist ja nicht nur so dann ein kleiner Windstoß, sondern es sind ja dann halt schon, also diese Veränderung wovon ich spreche, sind schon eher so großräumigere Windzirkulationssysteme, die dann also im großen Stil das Meereis bewegen. Und durch diese große Bewegung wird tatsächlich das Meereis dann eher, also ja, es wird was weggerissen, wie du sagst, und es dockt wieder an, aber es dockt halt nicht wie im Puzzlespiel genau an der Stelle wieder an, sondern es wird halt insgesamt halt wirklich so zusammengeschoben wie so ein Faltengebirge quasi. Also halt, genau, also da ist halt ganz viel Energie. Und das würde dann also bedeuten, dass die Fläche potenziell kleiner wird, aber natürlich gleichzeitig das Meereis auch dicker werden würde dadurch, weil wir halt dann eben dieses Meereis kompakter zusammenschieben.
Wird es dicker?
Genau, und das sind aber halt genau die Fragestellungen, die wir halt haben. Und aus den Jahren, aus den Daten bis im vergangenen Jahr, wie gesagt, sehen wir eben keine drastischen Veränderungen, weder dass es drastisch dünner wird, noch dass es drastisch dicker wird. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt auf dieser Expedition nicht was potenziell anderes beobachten. Und genau das ist halt eben die große Frage.
Also es wird nicht dicker, es wird nicht dünner, aber die Ausdehnung nimmt ab. Das heißt, es wird insgesamt weniger. Und mal davon abgesehen, dass alle möglichen Einflüsse oder alle möglichen atmosphärischen oder auch Meereseinflüsse sich aufs Eis auswirken, das koppelt ja auch zurück. Also welche Folgen hat denn die abnehmende Ausdehnung des Eises?
Enorme Folgen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was es für den Energiehaushalt bedeutet. Also, dass einfach weniger Meereis bedeutet, mehr Energie kann in den Ozean gehen und der Ozean kann potenziell noch wärmer werden. Aber eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle spielt das Meereis tatsächlich für das lokale Ökosystem. Sprich, wir haben auf der einen Seite halt natürlich die Kleinstlebewesen, also Phytoplankton und alles, was dazugehört. Also, und Algen, die das Meereis quasi als Zuhause brauchen. Also dieser Andocken und die das, also das, der, deren Lebensraum das Meereis ist. Und dann die noch wesentlich offensichtlicheren Ökosysteme, nämlich der Pinguin. Für die Pinguine ist das Meereis sein Zuhause. Die Pinguine brüten auf Meereis. Wir haben ja, also wir bewegen uns jetzt hier in Meereis, was ja mit der Ozeanströmung sich mitbewegt. Also genau, also das bewegt sich. Und wir haben dazu aber auch Meereis, was am antarktischen Kontinent quasi festgewachsen ist, was aber auch aus dem Ozean gebildet ist, sogenanntes Festeis. Und auf diesem Festeis brüten Pinguine. Und auch dieses Festeis, aufgrund der Tatsache, wenn sich das Meereis weiter zurückzieht, bedeutet das, dass das Packeis, also das Eis, was driftet, stabilisiert dieses Festeis ein Stück weit. Wenn jetzt aber sich das driftende Meereis davor früher zurückzieht, bedeutet das, dass das Festeis früher aufbricht. Also es bricht viel davon so oder so im Sommer auf, aber es bricht dann einfach noch mehr oder noch früher auf. Und das kann zur Folge haben, dass Pinguine, die dort brüten, dass dann, wenn die Kleinen geschlüpft sind, sie aber quasi noch nicht ready to go sind, also wenn sie einfach noch nicht selbstständig genug sind und das Eis aufbricht, dass dann also die Jungen im Grunde genommen sterben. Weil die, wenn die noch ihr quasi Kinderfell haben, so nenne ich es mal, ihr Kindergefieder, und die damit ins Wasser gehen, gehen die halt auch unter wie so ein nasser Sack weil das halt, also dieses Gefieder ist ja da, um sie zu schützen, um sie zu wärmen. Und das ist nicht sonderlich wasserfreundlich, sondern es ist halt einfach so Daune, wo man sich gut vorstellen kann, was dann passiert. Und das ist halt ein Riesenproblem und wo es jetzt in den vergangenen Jahren auch immer wieder Beobachtungen von genau diesem Phänomen gab, dass dann also, dass es sogenannte Brutausfälle gab. Also im Sinne von, ja, die sind zwar geschlüpft, aber haben es dann quasi nicht geschafft, weil das Eis zu früh aufgebrochen ist. Und das hat durchaus also große Konsequenzen auch hier für das lokale Ökosystem.
So Pinguine, sind die irgendwie zutraulich? Also wenn du da so auf deiner Eisscholle stehst und da kommt so ein Pinguin, kannst du den tätscheln oder so? Oder flitzt der weg?
An sich, Pinguine sind super neugierig. Das heißt, sie kommen erstmal super nah ran, aber die haben gefühlt wie so einen Abstandssensor, dass sie ab einem gewissen Punkt stehen bleiben. Aber selbst wenn sie näher rankommen würden, befinden wir uns hier im Bereich des sogenannten Antarktis-Schutzvertrages. Das heißt, in der Antarktis ist alles ganz genau geregelt, was gut ist. Sprich, die Antarktis ist auch also quasi nur für die Wissenschaft, also darf nur wissenschaftlich genutzt werden und nicht wirtschaftlich. Und gleichzeitig sind wir hier in einem Gebiet, was sehr, sehr schützenswert ist, weil es eben auch so einzigartig ist. Und dementsprechend gibt es gewisse Auflagen, die wir hier erfüllen müssen. Und diese Auflagen bedeuten eben auch, dass wir nur bis auch wenige Meter an Pinguine ran dürfen, dass wir auf gar keinen Fall Pinguine anfassen dürfen, dass wir auf noch weniger Entfernung an Kolonien ran dürfen und so weiter und so fort. Das Problem ist halt immer, wie ich sage, dass halt all diese Abstandsregeln kennen die Pinguine nicht. Das heißt, die kommen halt ganz nah an uns ran. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil man dann natürlich auch nicht, wenn die auf einen zukommen, soll man dann natürlich auch nicht wegrennen, weil das würde die halt verschrecken. Also man soll die halt sozusagen, sie sollen sich so natürlich wie möglich in ihrem eigenen Lebensraum befinden. Aber genau, das heißt, man würde nie im Leben einen Pinguin anfassen. Was mir persönlich ehrlicherweise sehr entgegenkommt, weil ich habe grundsätzlich Angst vor allen Tieren und ich lehne es groß ab, Tiere anzufassen. Und dementsprechend fühle ich mich persönlich hier doppelt wohl in der Antarktis, wenn ich die Tiere, die da sind, auch gar nicht anfassen darf. Also ich komme auch gar nicht in Bedrängnis, dass ich sie mal anfassen müsste. Genau, es ist Win-Win für alle. Genau, und dementsprechend, ja, Pinguine sind super, super neugierig. Ich erkläre es immer so, dass ich sage, naja, stell dir vor, zu dir kommt jemand nach Hause ins Wohnzimmer und stellt da sein Gerät hin. Dann würdest du ja auch mal gucken, was der so macht. Und das machen die im Grunde genommen auch. Ja, neulich kam erst ein Pinguin und der guckte und der hat sich dann einfach mitten auf unser Messfeld gelegt und geschlafen. Und dann dachte ich so, ja gut, das ist jetzt ein bisschen bitter, weil eigentlich wollten wir jetzt hier messen, aber dann messen wir halt um dich rum. Das gehört dann halt dazu.
Es ist jetzt Ende Februar 2026. Ihr seid noch bis April unterwegs. Warum seid ihr gerade jetzt unterwegs? Ist die Jahreszeit von irgendeiner besonderen Bedeutung oder war gerade das Schiff zu haben?
Nee, also wir haben uns schon was dabei gedacht bei der Jahreszeit, weil wir jetzt, ich sagte ja, wir sind jetzt quasi gerade im Hochsommer und gehen jetzt in den Herbst rein. Das heißt, jetzt ja, sind wir am Ende des Sommers, sehen, was ist übrig geblieben und sehen dann aber gleichzeitig, wie zieht jetzt hier langsam Herbst und Winter ein. Und das hat natürlich wieder, wenn wir jetzt über Schneeeigenschaften vor allem bedeuten, hat es eine enorme Relevanz. Wir haben im Sommer, alles wird warm, alles durchfeuchtet sich und dann kommt der Herbst und dann kommt neuer Schnee dazu, es wird kalt. Das hat einen enormen Einfluss auf die Schneeeigenschaften. Und von dieser Übergangsperiode haben wir tatsächlich super wenig Daten, weil wir eben vorrangig im Hochsommer oder halt eher so früher in den Sommer oder eigentlich eher im Wesentlichen wirklich im Hochsommer hier sind, also Sommer. Und dementsprechend sind die Daten jetzt ja für mich schon sehr besonders in dem Sinne, als dass wir aus dieser Jahreszeit tatsächlich quasi nichts haben.
Wenn ihr dann zurück seid, Anfang April 2026, dann hast du jede Menge Daten produziert. Sind die dann auch schon fertig ausgewertet oder sitzt du dann die nächsten 2 Jahre erstmal in deinem Büro und arbeitest mit den Daten weiter, die du diesmal gewonnen hast?
Die sind alles andere als fertig ausgewertet. Also ich mache hier quasi so Quick Looks. Also ich gucke in die Daten rein und ich mache mir ein grobes Bild davon, wie Dinge aussehen und wie sich Dinge verändert haben oder nicht verändert haben. Aber für die Details, genau, das ist einfach dann Forschungsgegenstand der nächsten Jahre. Ich habe verschiedene Doktoranden und Doktorandinnen, die auch mit den Daten arbeiten werden. Also es bin nicht nur ich selber. Und man hat natürlich viele Kooperationsprojekte, wo die Leute auch sich sehr darüber freuen, dass wir immer wieder mit diesen Beobachtungsdaten kommen, weil natürlich nicht jede Nation das Privileg hat, ein Schiff wie wir, die Polarstern, zu haben. Wir sind natürlich hier vor Ort auch sehr hoch international und haben immer wieder viele internationale Kollegen dabei. Aber natürlich, ich habe ja gesagt, wir haben hier nur Platz für ungefähr 50 Wissenschaftler. Dementsprechend, genau, spielen die Daten auch über das Schiff hinaus eine enorm große Rolle.
Gibt es konkrete Fragen, die deine DoktorandInnen dann irgendwie beantworten? Oder ist das, also ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen. Also gibt es eine konkrete Fragestellung, mit der ihr da hingeht? Oder ist es tatsächlich, wie du sagtest, nee, wir würden gerne verstehen, wie sich dieses Meereis entwickelt und dazu brauchen wir einfach so viel Daten wie möglich über einen so langen Zeitraum wie möglich?
Genau, es ist auf der einen Seite das und auf der anderen Seite sind natürlich noch wesentlich detailreichere Fragen. Eine meiner Doktoranden beschäftigt sich mit der Fragestellung halt genau, wie verändert sich eigentlich Schnee im Detail und was können wir so aus der Mikrostruktur des Schnees erkennen. Wir haben ja auch noch andere Geräte, also ich habe dir jetzt ja nur von meiner Lupe erzählt, aber wir haben auch noch andere Geräte, die wir halt auf dem Schnee einsetzen, auch ein bisschen mehr advanced, also ein bisschen fortgeschrittener. Und auch da gilt es noch zu verstehen, was messen diese Geräte eigentlich und wie können wir sozusagen diese Messdaten validieren, auch wieder mit meinen Lupendaten. Und wie können wir das auch automatisieren? Ne? Weil du hast es ja so im Spaß gesagt, können wir nicht einen Roboter schicken? Und genau darum geht es natürlich. Wir wollen keine Roboter schicken, aber wir wollen mehr und mehr Messungen automatisieren. Wir wollen mehr und mehr Messungen menschenunabhängig machen. Aber dafür brauchen wir halt immer wieder, was misst das Gerät und was sehe ich eigentlich als Mensch? Und genau das ist Teil ihrer Doktorarbeit, das zusammenzubringen und gleichzeitig aber auch was über Mikrostruktur im Schnee zu lernen, was wir sehen, was ist da wieder der Einfluss, wie gesagt, auf all die Themen, die wir heute schon angesprochen haben, Energiebilanz, Fernerkundung und so weiter und so fort. Ein anderer Doktorand, den ich auch hier auf der Expedition mit dabei habe, guckt sich dann zum Beispiel auch an, wie verhält sich eigentlich Schneedicke zur Eisdicke? Und was können wir vom einen für das andere lernen? Also, weil wir haben oftmals noch einen Schritt weiter, wieder, wenn wir über Satellitendaten reden, wir nicht selten den Fall, dass wir beschreiben können, wie viel Dicke ist insgesamt da, aber nicht unterscheiden können, wie viel ist Schnee und wie viel ist Eis. Und wenn wir dann aber was über das Verhältnis voneinander, von den beiden Parametern zueinander besser lernen können, können wir dann auch wieder Satellitendaten besser verstehen und das Großskalige besser verstehen. Und genau, das wäre dann zum Beispiel eine andere Fragestellung, der wir auch hier mit nachgehen.
Die Mikrostruktur des Schnees. Erzähl mir was über die Mikrostruktur des Schnees. Mir war überhaupt nicht klar, ich dachte, das wären halt alles so Schneeflocken. So, diese, ne, so sechs Dingsi mit, weißt schon, ne, so, ja.
Ja. Ja, genau. Es ist genau das, was ich vorhin meinte, mit dem, dass wir uns das in der Lupe, also unter der Lupe anschauen. Und was wir dann halt unter der Lupe sehen, ist halt, wir sehen eigentlich quasi nie genau das, wie wir eine Schneeflocke malen, nämlich halt unser sternförmiges, und das ist jetzt unsere Schneeflocke, sondern man sieht eigentlich nur noch Fragmente von der Schneeflocke. Man sieht, dass die Schneeflocke was erlebt hat im Sinne von, man hatte zum Beispiel einen sehr, sehr starken Temperaturgradienten, sprich, also, der Ozean hat ja eine Temperatur von minus 1,8 Grad. Dann kommt mein Meereis und dann kommt der Schnee obendrauf und die Atmosphäre kann halt hier Temperaturen bis minus 20, 30 bis minus 40 Grad runter haben. Und das bedeutet, wir haben dann also einen sehr starken Gradienten, eine sehr starke Differenz zwischen Ozean und Atmosphäre. Und dann, ja, passieren Dinge, dann wird Wasserdampf transportiert und so weiter und so fort. Und das hat dann zur Folge, dass meine Schneekristalle wachsen und ganz, ganz wunderschöne Tiefenreifkristalle entstehen. Das sind immer meine Lieblingskristalle, wenn ich die sehe, die sind einfach super, super schön. Dafür brauche ich auch nicht mal die Lupe. Die sieht man tatsächlich mit bloßem Auge. Und das sind quasi, ja, das sieht aus wie so kleine Tassen. Und ja, und das sind halt also diese Dinge, die man dann also sieht, wenn man sich das unter der Lupe anschaut und die dann also auch quasi dominieren und beschreiben und vorgeben, wie dicht kann jetzt eigentlich so mein Schnee gepackt werden, weil man kann sich vorstellen, wenn meine Schneekristalle zerfallen und ich nur noch so kleine Schneefragmente habe und dann der Wind kommt, kann das halt relativ stark zusammengedrückt werden. Wohingegen, wenn ich riesige Kristalle habe, wie eben diese Tiefenreifkristalle, die halt wirklich quasi wie Eiskristalle schon sind, kann man die halt am Ende nicht so kompakt zusammenschieben wie halt meine kleinen Schneekristallfragmente. Was dann bedeutet, dass der Schnee weniger dicht ist oder sich halt ganz anders zusammensetzt. Und genau das sind eben diese Mikrostruktureigenschaften, die wir uns anschauen.
Wenn du den Blick weitest aus all dem, was ihr da macht, was ihr da an Daten sammelt, was ihr an Erkenntnissen gewinnt, wie geht's der Antarktis?
nicht gut. Ich glaube, das ist das, was wir leider ja für unsere gesamten Planeten zusammenfassen können oder zusammenfassen müssen. Und die Polarregionen sind an der Stelle ganz besonders stark betroffen, weil sie eben aufgrund dieser Farbdifferenz, die ich immer wieder ansprach, halt mehr weiß oder weniger weiß, mehr Energie, weniger Energie, reagieren die dadurch sehr, sehr sensibel. Und wir beobachten es, wir haben diesen sehr starken, also die Abnahme in den antarktischen Landeismassen, dass also wirklich die Antarktis schmilzt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind Folgen, die uns alle betreffen. Es ist halt, die Antarktis ist immer schwer, meine Forschung zu erklären, wenn man zu Hause in Deutschland sitzt und sagt, mein Gott, das ist doch so weit weg, was interessiert es mich denn, ob jetzt halt in der Antarktis da irgendwo Eis abbricht oder nicht? Aber wir müssen verstehen, dass halt die auch unser Klima, unser Wetter auch in unseren Breiten wird dadurch bestimmt, was in den Polarregionen passiert und wie sich die Polarregionen verändern. Und die Polarregion, also insgesamt wird die Welt wärmer. Wir haben die 1,5 Grad ja in Teilen schon mehr als gerissen, global betrachtet. Und in den Polarregionen wird es, und vor allem in der Arktis tatsächlich, wird es ja noch wesentlich stärker. Also da sind wir ja schon 3, 4, 5 Mal stärker erwärmt als im globalen Mittel. In der Antarktis nicht ganz so stark, aber trotzdem auch stärker als in anderen Regionen. Das heißt, die Polarregionen verändern sich einfach noch stärker und das hat am Ende Folgen für unser Klima zu Hause. Und da darf man nicht wegschauen und das ist halt deswegen so wichtig, dass wir das hier machen, was wir hier machen.
Jetzt sagtest du ja, dass die Antarktis eigentlich immer stabil geblieben ist. Also wir hatten Probleme in der Arktis, auch schon seit vielen Jahrzehnten sehen wir die. Weiß man, was passiert ist, dass die Antarktis, ich sag mal, in geologischen Dimensionen plötzlich zu einem Problem geworden ist?
Die Antarktis per se ist ja nicht plötzlich zu einem Problem geworden. Die Antarktis, also das antarktische Landeis, das ist was, was wir schon auch seit vielen Jahrzehnten beobachten, dass sich dass das weniger wird, dass das abschmilzt. Es ist tatsächlich in Anführungsstrichen nur das antarktische Meereis, was sich eben jetzt erst verzögert verändert hat oder wo wir jetzt verzögert diesen Rückzug sehen. Und genau, und da kennen wir halt wirklich die Details, warum es so ist und warum es jetzt genau dann kam auf einmal, ist ganz schwer zu sagen, weil wir hatten immer, wenn man auch sich in der Antarktis die Meereisausdehnung anschaut, sieht man, dass wir immer so Schwankungen hatten. Also wir hatten immer mal ein Jahr, da hatten wir mal mehr Meereis und wir hatten mal ein Jahr, da hatten wir mal weniger Meereis. Weswegen auch das halt am Anfang in Anführungsstrichen gar nicht so aufgefallen ist, weil man einfach davon ausging, okay, das ist jetzt halt wieder ein weiterer Dip nach unten. Und das erholt sich wieder. Und das hat es sich jetzt aber dann eben über die vergangenen 10 Jahre nicht erholt. Und warum jetzt halt genau dann, das ist genau auch noch Teil der Forschung, wo wir versuchen, das zu verstehen. Genauso wie wir vorher versucht haben zu verstehen, warum es sich dann nicht verändert. Also im Grunde genommen laufen wir halt da noch so ein bisschen quasi der Entwicklung hinterher, weil wir eben das gesamte gekoppelte System, weil es eben so komplex ist, noch viel zu schlecht wirklich im Detail verstehen.
Reichen die Handvoll Messpunkte, die wir haben, überhaupt aus, um dieses System verstehen zu können? Also stehen da Stationen rum von verschiedenen Ländern, ab und zu fährt man einen Eisbrecher runter, wie jetzt die Polarstern. Aber reicht das oder will man da nicht lieber, keine Ahnung, alle 50 Kilometer irgendeine Messstation haben?
Genau, am liebsten würden wir das natürlich, das ist gar keine Frage.
Klar,
Aber es ist natürlich finanziell und dann auch umwelttechnisch wird es irgendwann ein bisschen schwierig. Aber genau deswegen haben wir ja eben die Satellitendaten und genau deswegen haben wir ja dazu noch unsere Modelle. Und auch da geht einfach ein ganz, ganz großer Teil auch unserer Erkenntnisse, unserer Daten, die wir hier gewinnen, geht in die Modellentwicklung rein, weil genau das ist, was du sagst. Wir können eben nicht hier alle 3 Meter eine Messstation aufstellen und halt immer und überall sein, sondern wir haben halt nur diese sehr begrenzten beobachtenden Kapazitäten. Und deswegen ist es auch da umso wichtiger, dass wir unsere Modelle besser getuned kriegen, besser eingestellt bekommen, damit sie eben genau die Prozesse, also mit den Satellitendaten können wir ja im Grunde genommen den Ist-Zustand beschreiben. Und die Modelle wiederum erlauben uns dann halt genau auch solche Prozessstudien zu machen, Prozesse zu verstehen und dann eben auch in die Zukunft zu gucken und zu sehen und zu verstehen, wie sich Dinge verändern werden. Und genau, dafür braucht es dann halt wieder diese Punktmessungen, um dann wieder halt vom Punkt aufs große Ganze zu schließen. Also nein, die Punktmessungen an sich reichen nicht, aber es ist dann eben genau diese Kombination aus den Punktmessungen vor Ort, den Fernerkundungsdaten zur großskaligeren Beschreibung des Ist-Zustandes und dann der Modelle, die uns dann eben helfen, Prozesse zu verstehen und halt auch einen Schritt weiter zu gucken.
Ich muss zum Schluss nochmal boulevardesk werden. Du hast ganz am Anfang gesagt, ja, man kann ja nicht einfach irgendwie so zum Arzt gehen und so. Genau, was macht ihr denn da eigentlich, wenn jetzt jemand krank wird? Blinddarm selber rausnehmen ist ja jetzt wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie was, was ihr so gelernt habt, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Wir sind aber in der sehr, sehr glücklichen Situation auf unserer deutschen Forschungsinfrastruktur, dass wir einen Arzt vor Ort haben oder eine Ärztin und dazu eine Krankenschwester und einen voll ausgestatteten OP hier an Bord. Und wenn es tatsächlich zu Blinddarmoperationen kommen sollte, was vor ein paar Jahren in der Arktis mal wieder der Fall war, dann gibt es sogenannte Telemedizin in einem Krankenhaus in Reinickenheide, über das dann die Narkose, also die Anästhesie, begleitet wird und die dann quasi Telemedizin bedeutet, die sehen dann quasi auf ihren Monitoren alles das, was auch der Arzt, die Ärztin hier vor Ort sehen und begleiten dann die OP aus dem Krankenhaus in Bremerhaven und dann wird aber hier vor Ort operiert. Und zusätzlich haben die Nautiker und Nautikerinnen hier auch eine Zusatzausbildung, dass die dann quasi auch, also überspitzt gesagt, OP-Schwestern und OP-Brüder quasi im Notfall werden.
Was macht denn der Arzt den ganzen Tag, wenn keiner krank? Also ist das so der lauste Job an Bord?
Nee, glaube ich gar nicht. Sondern es ist, also genau, also erstens ist, man wird hier natürlich auch aufgefordert, Dinge, die man zu Hause noch eher aussitzt und sagt, ach, dafür gehe ich nicht zum Arzt, dass man hier dafür früher zum Arzt geht tatsächlich, damit halt es nicht erst zum Ernstfall wird, sondern man einfach gewisse Sachen schon vorher abbiegen kann. Und der Arzt hat zusätzlich auch, ist insgesamt für Hygiene, also es ist halt dann alles, was halt desinfizieren für, dass halt alle Standards da sind, wo sie sein sollen, wie man sich vorstellen kann. Das, was sonst quasi irgendwie so auf natürliche Art und Weise irgendwo mitläuft von irgendwem, das sind alles auch Aufgaben des Arztes hier zusätzlich mit an Bord.
Das, was du jetzt so vom Leben an Bord erzählt hast, das klingt eigentlich recht komfortabel. Ist es komfortabel?
Ich würde sagen, ja. Ich glaube aber, Leute, die das erste Mal hierher kommen oder die gar nichts damit zu tun haben, denken so, uff, das ist nicht zu komfortabel.
das hat es so ein ist jetzt die nicht Frage, so Kreuzfahrtschiff mit Außenkabine, das wird es nicht sein, ne?
Jein, also auf gar keinen Fall Kreuzfahrtschiff, aber es ist in der Tat so, dass alle unsere Kabinen sind Außenkabinen, also unsere Kabinen, in denen wir wohnen, haben alle ein Fenster. Dafür sind aber alle Sozialräume innenliegend ohne Fenster zum Beispiel. Und die Polarstern hat ja nun auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Anfang der 80er Jahre ist sie vom Stapel gelaufen. Und dementsprechend, also es hat hier auch noch so ein bisschen 80er Jahre Charme an Bord.
Super.
Also sprich, so dieses Holzvertäfelte der Innen- und Sozialräume, das muss man mögen. Und es ist so ein bisschen drückend, aber ich muss sagen, für mich ist es halt super gemütlich. Und wir arbeiten jetzt ja schon an einer neuen Polarstern, also einem Nachfolger unserer alten Dame hier. Aber ich glaube, ich werde, und da freue ich mich natürlich auch drauf, aber ich glaube, ich werde trotzdem so diesen alten Charme und dass es halt überall knarzt und knackt und es halt alles so ein bisschen gedrungen und dunkel ist. Ich glaube, das werde ich trotzdem vermissen, so absurd es klingt.
Die Kabinen, in denen ihr untergebracht seid, seid ihr da alleine oder teilt ihr euch die?
Wir in der Wissenschaft teilen, die Crew hat Einzelkammern und die Wissenschaft teilt zu zweit. In der Regel und eine Dreierkabine, aber der Rest sind wir zu zweit.
Du klingst nicht unglücklich. Fehlt dir irgendwas auf dem Schiff?
Natürlich meine Familie, mein Mann. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist alles toll. Es fehlt einem, an dem Punkt bin ich jetzt noch nicht, aber über den Verlauf der Reise wird einem irgendwann frisches Obst und Gemüse fehlen. Weil wir natürlich jetzt hier nicht den Supermarkt um die Ecke haben oder den Markt, wo wir frische Sachen bekommen.
Das heißt, auf die letzten Tage gibt es da nur noch Pökelfleisch.
Ja gut, also ich meine, Fleisch, das ist Lapskaus. Ja eh alles eingefroren. Ja, genau, ja, das ist durchaus was, das gibt es.
Super.
Genau, dann, da freut man sich dann schon auch immer wieder drauf, wenn man nach Hause kommt, dass es dann wieder frisches Obst und Gemüse gibt. Das ist durchaus was, aber genau, das ist jetzt nichts, was mir so viel, also was mir aber drastisch fehlt. Und ich würde sagen, vielleicht manchmal so ein bisschen Privatsphäre, weil man halt ja eben, man hockt hier halt auf relativ engem Raum natürlich. Wie gesagt, man teilt die Kammer zu zweit. Dass wir jetzt hier gerade dieses Interview aufnehmen und ich hier die ganze Zeit in dem wissenschaftlichen Arbeitsraum, in dem ich sitze, alleine sitze, ist eine Rarität, aber das hängt halt mit der Uhrzeit zusammen. die hier gerade vor Ort ist.
Bei mir ist es 11:12. Wie spät ist bei dir?
Bei mir ist 7:12 jetzt.
Okay.
Also morgens. Also wir sind 4 Stunden euch hinterher, weil wir einfach gesagt haben, wir bleiben auf der Zeit, in der wir auch losgefahren sind, also in Punta Arenas. Also 4 Stunden vor euch, hinter euch, genau. Und daher, genau, und das sind dann halt schon Dinge, die vermisst man, aber damit kommt man klar. Und ich habe damit also auch gar keine Schwierigkeiten so. Aber das ist natürlich was, da muss man sich auch dran gewöhnen, dass man halt als Dauerzustand alles mit jedem teilt im Grunde genommen. Und man halt hier jetzt nicht einfach die Tür zumachen kann und sagen kann, so, und jetzt hätte ich gerne mal 2 Tage meine Ruhe.
Stefanie Arndt, vielen Dank.
Danke dir.